ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Zum Beispiel haben die auch einen Brief da im Museum von Mary Queen of Scots, die einen Brief an den französischen Botschafter geschrieben hat, dass sie dringend Einhornpulver braucht. Willkommen im Haus am Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Heute mit dabei Sven Lohmann. Hallo Sven.
Hallo.
Franziska Hoppen.
Hallo.
Und ich bin Gabi Biesinger. Franziska, du bist die Neue bei uns im Team,
ja.
Die Nachfolgerin von Imke Köhler. Willkommen hier bei uns in London.
Ganz herzliches Willkommen.
Konfetti-Regen, den können Sie
sehr, dass ich hier sein darf.
Nicht sehen im Podcast. Aber bevor wir zu dir kommen, hat uns noch mal eine Stimme aus der, naja, man könnte sagen, Vergangenheit erreicht. Band ab, bitte.
So, und an dieser Stelle ist noch einmal eine altbekannte Stimme zu hören in diesem Podcast. Hallo, ihr Lieben. Hier meldet sich noch mal Imke Köhler, ein wirklich, wirklich letztes Mal. Ich sitze hier auf gepackten Koffern, habe meine Wohnung geräumt, alles ist verpackt, alles geht zurück nach Deutschland. Und das ist hier mit Sicherheit meine allerletzte Aufnahme aus dem Studio London. Zumindest zu diesem Zeitpunkt, Klammer auf Klammer zu. Denn ich befinde mich schon auf dem Sprung zum Flughafen. Aber ich wollte mich noch einmal zu Wort melden mit ganz, ganz herzlichem Dank an all die lieben Menschen da draußen, unsere Hörerinnen und Hörer, die mir geschrieben haben. Das war so massiv, ich habe damit nicht gerechnet. Ich bin nach dem letzten Podcast erstmal in den Urlaub gegangen, habe die Seele baumeln lassen, beziehungsweise eben diesen Irrsinn von Umzug geplant. Das ist ja nicht ganz ohne, von einem Land ins andere. Und dann nach dem Brexit sind die Dinge auch noch komplizierter geworden. Also man hat da gut zu tun. Aber jetzt habe ich dann mal in unseren E-Mail-Account geschaut und bin also wirklich überwältigt und gerührt, wie viele geschrieben haben von euch, von Ihnen. Und wie lieb. Wirklich, das ist so herzerwärmend. Da schwingt so viel Sympathie mit, Wertschätzung, Lob. Ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Es hat total Spaß gemacht hier für euch, immer wieder aus Großbritannien zu berichten. Und ich weiß noch nicht genau, wo es zukünftig weitergeht, aber ich werde meinen Platz finden und vielleicht können Sie, könnt ihr mich dann ja auch wieder hören. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank und tschüss aus London.
Ja, aber jetzt welcome Franziska.
Danke.
Du bist ja nicht zum ersten Mal hier, hast uns bei der Beisetzung von Königin Elisabeth und bei der Krönung von King Charles hier im Studio schon unterstützt. Jetzt also London fulltime. Wie fühlt sich das an? Bist du schon innerlich angekommen?
Ja, ich bin vor ungefähr 10 Tagen angekommen, habe dann 2-3 Tage lang alle meine Kisten ausgepackt und bin dann ausgeschwärmt und habe die Stadt schon mal kennengelernt und die Gelegenheit genutzt, bevor es so richtig mit der Arbeit losgeht, mich hier schon mal umzuschauen. Ich bin sehr zufrieden, wo ich lebe.
Was hast du bis jetzt beruflich so gemacht?
Ich war Landespolitikreporterin beim RBB. Ich habe mich also primär mit Menschen in Anzügen unterhalten über zeitweise auch trockene Themen und freue mich deshalb auch auf all das Bunte, was dieses Land zu bieten hat.
Hast du so thematische Steckenpferde, worauf du dich besonders freust, worauf du fieberst, dass du darüber jetzt mehr erzählen darfst?
Also ich fiebere tatsächlich ganz konkret darauf, dass die Proms anfangen, die Sommerkonzertreihe. Das war nämlich mal geplant, dass ich das während der ersten Urlaubsvertretung hier mache. Und ich war schon da, ich hatte schon die Führung der Royal Albert Hall gemacht, war völlig fasziniert, hatte mit den Menschen in der Schlange gesprochen. Das ist ja auch so eine spannende Konzertreihe, weil die ganz viele unterschiedliche Menschen anzieht und so total aufgeschlossen ist. Und dann starb die Queen. Und daraus wurde nie was. Jetzt warte ich darauf, dass die Tickets freigeschaltet werden und vielleicht habe ich sogar Glück und kann die Last Night of the Proms machen.
Jetzt hast du ja auch ganz viel Zeit.
Ist ja nichts mehr los hier.
Ja, und ich meine, jetzt bleibst du ja auch noch ein bisschen länger.
So gesehen. Viel Zeit, dieses Thema zu bearbeiten, genau. Du hast schon 2 royale große Ereignisse mitgemacht. Ich habe es gerade gesagt, dein Verhältnis so zum Königshaus?
Finde ich journalistisch sehr spannend, weil die Informationen, die da rauskommen, ja immer eher so stückchenweise und es gibt dann immer ganz viel Hörensagen und viel Spekulatius. Und natürlich brauchen wir ja eigentlich immer eine ordentliche primäre Quelle und das macht das Verhältnis sehr, sehr spannend.
Indeed. Ja, wir hatten ja diese Woche Big Royal News im Königshaus. Der König hat erstmals nach seiner Krebsdiagnose im Januar wieder einen offiziellen öffentlichen Termin wahrgenommen. Passenderweise in der Krebsklinik hier bei uns direkt gegenüber vom Studio auf der anderen Straßenseite. Riesenauflauf, Busse wurden umgeleitet, Leute fragten verwirrt, was ist hier eigentlich los? Ja. Was wissen wir denn darüber, wie es ihm geht, Sven?
Naja, wir wissen ja eigentlich nur, dass die Ärzte irgendwie zufrieden sind mit dem Therapieverlauf und dass sie auch jetzt kein Problem mehr sehen, dass er unter Menschen kann. Wir haben das ja gesehen, die Bilder, als er in dem Krankenhaus war, da ist ja quasi, stand ja die nicht nur die halbe Belegschaft, sondern die gesamte Belegschaft da in der Eingangshalle und er hat da Hände geschüttelt, also offenbar geht es ihm so gut, dass er wieder unter Menschen kann, dass da auch kein Risiko für sein Immunsystem beispielsweise besteht und dass er auch jetzt ja nicht nur diesen einen Termin macht, sondern in der nahen Zukunft hat der Palast ja auch angekündigt, dass er weitere Termine macht, noch nicht das gesamte volle Programm, wie man es sonst von früher kannte, aber mehrere Termine. Über den Therapieverlauf gibt der Palast nichts bekannt. Ich glaube, da werden wir auch nie was erfahren, wie dann im Detail sein Gesundheitszustand ist. Aber man kann den Eindruck gewinnen, dass es für ihn so bergauf geht, dass er wieder seine öffentlichen Termine machen kann und wieder zur Arbeit gehen darf.
Das war interessant, der Termin, weil er so nah auch an den Patienten dran war. Er hat dann einige Patienten getroffen, die gerade ihre Chemotherapie bekamen und auf so Stühlen saßen, da auch nicht richtig aufstehen konnten. Er hat sich dann zu denen hingesetzt und sich buchstäblich noch so in die Unterhaltung reingelehnt und Hand gehalten. Also war im wahrsten Sinne irgendwie nahbar. Und dann gab es noch so eine Szene hinterher, als er dann wieder rausging. Da stand ein kleines Mädchen, so 6 Jahre alt, und hat ihm einen Blumenstrauß gereicht. Er hat dann im Gegenzug dem Kind so eine Tasche mit einem Kuscheltier gegeben. Und dann nahm er aber nochmal den Blumenstrauß und schnüffelte da so richtig dran und steckte so die Nase rein. Und man hatte das Gefühl, der sagt ja jetzt nicht nur einfach nur die Präsente ab, sondern der ist irgendwie auch so präsent im Moment und genießt das förmlich.
Ja, man hat eine wirklich menschliche Seite von ihm gesehen, die man sonst eigentlich nicht zu sehen bekommen hat. Und wir kennen ihn ja von früher, wo er seine Termine gemacht hat. Er ist ja auch sehr sozial, er hat sich dann häufiger ja auch mal bei Tafeln gezeigt. Aber man hat immer diesen Eindruck gehabt, wenn er Menschen trifft, er erkundigt sich. Und er ist irgendwo, das ist nicht seine Welt. Da bestand immer eine Grenze oder eine große Distanz zwischen den Menschen, die er besucht hat, mit denen er gesprochen hat und ihm selbst. Und was wirklich erstaunlich war, bei diesem Termin, er war unter Gleichgesinnten. Und man hat das gemerkt, man hat das an seiner Körperhaltung gemerkt, so wie du es gerade beschrieben hast. Die Art und Weise, wie er sich da gegeben hat, er hat sich auch viel mehr Zeit genommen. Also er konnte sich hineinversetzen in die Menschen, die er da getroffen hat, was er vielleicht bei anderen Terminen häufig auch nicht so richtig kann. Und das, fand ich, hat er an dem Tag ausgestrahlt, ob nun bewusst oder unbewusst, weiß ich natürlich nicht. Aber das war das erste Mal, wo ich ihn erlebt habe, wo er tatsächlich unter Gleichgesinnten war.
Und er wirkte damit auch so anders als seine Mutter, wenn ich das auch noch sagen darf.
Ich finde das eine super Formulierung zu sagen, er erkundigt sich. Also er hat mit Menschen zu tun, die in einer komplett anderen Welt leben und erkundigt sich nach dieser Welt. Und hier hat er ja auch selber einem Patienten gesagt, ich habe heute Nachmittag auch wieder meine Behandlung. Ja. Und das ist immer ein großer Schock, wenn man so eine Diagnose bekommt. Und da wusste er einfach, wovon er redet. Ja. Und das finde ich sehr gut beobachtet.
Und das sind Sätze, die hättest du von Queen Elizabeth niemals gehört, dass sie preisgibt, dass sie am Nachmittag noch einen Behandlungstermin hat oder wie sie quasi eine Nachricht aufgenommen hat. Ja, das war schon ein bisschen ein anderer Charles.
Und wir haben ja einen Jubiläumstag, der ansteht quasi. Ein Jahr Krönungsjubiläum.
Schon ein Jahr her, unglaublich.
Verrückt, ja. Und ja, also ich glaube, man könnte darüber spekulieren, dass es kein Zufall war, dass Charles jetzt die Chance genutzt hat, dafür zu sorgen, dass die Schlagzeilen klingen, The King is out and about again und nicht Krise im Königshaus und alle sind malat. Und dass das eben auch nochmal so ein Signal sein sollte. Wir haben jetzt auch noch so ein paar größere Veranstaltungen. Du hast es schon gesagt, wir wissen nicht genau, was für ein Pensum er macht. Zum Beispiel D-Day ist eine große Geschichte im Juni, der 80. Jahrestag der Feiern der Landung der Alliierten am Ende des Ersten Weltkriegs in der Normandie. Das wäre sicher auch ein Termin, der ihm wichtig wäre, was aber wahrscheinlich auch eine wahnsinnig anstrengende Reise ist.
Ja. Wobei ich auch schon erstaunlich finde, er hat ja jetzt diesen Termin gemacht, dann war er nochmal unterwegs und wir wissen, dass er in den kommenden Tagen auch schon wieder unterwegs ist. Also er hat ja offenbar schon auch gerade wieder ein Pensum und sein Krönungstag wird ja auch nochmal spannend, wie er den begehen wird. Also was man ja so hört, er arbeitet ja gerne und er ist, glaube ich, nicht so gerne zu Hause und sitzt rum und schon gar nicht möchte er irgendwie im Bett liegen oder ähnliches, sondern er möchte ja seiner Arbeit nachgehen und er wird wahrscheinlich seine Ärzte auch immer wieder irgendwie so ein bisschen Herausforderung. Kann ich das nicht noch machen? Kann ich nicht das auch noch machen? Und dann sind wir mal gespannt, ob er so einen Termin dann im Juni da macht und hat ja auch noch seinen offiziellen Geburtstagstermin, ja. Trooping the Color. Den wird er sich mit Sicherheit nicht nehmen lassen. Da werden wir ihn mit Sicherheit sehen.
Es gibt ja so Ausplaudereien aus dem Palast, dass die Ärzte froh sind, dass Camilla da ist, weil sie im Grunde die Einzige ist, die ihn wirklich bändigen kann, weil er natürlich am liebsten alles machen würde und ja auch als Workaholic gilt, eben wenn er gesund ist. Und,
sie aber auch, oder? Sie schrubbt jetzt ganz schön viel weg an Termin.
Also das ist wirklich beeindruckend, was die in den letzten Monaten da alles abgearbeitet hat, um es mal so zu sagen. Ja. Wir müssen über Schottland reden. Und das meint nicht nur Farfalla. Farfalla ist eine unserer Hörerinnen. Ich kenne sie von X, formerly known as Twitter. Und die hat uns gemailt und hat gesagt, erklär doch mal, was mit der Identitätspolitik in Schottland eigentlich los ist. Das soll jetzt heute angesichts der aktuellen Ereignisse nicht unser Schwerpunkt sein. Aber diese vergleichsweise extreme Position der schottischen Nationalpartei SNP, die für Schottland im Dezember 2022 ein Selbstbestimmungsgesetz durchgepeitscht hat, das die Regierung in London dann gestoppt hat, das ist auch ein Baustein im aktuellen Niedergang der schottischen Nationalpartei, die ja, ich sag mal so, vor 10 Jahren, als es das Unabhängigkeitsreferendum gab, noch indestructible schien. Also die hatten Schottland einfach fest im Griff und man dachte nicht, dass sich das so schnell ändern würde. Aber fädeln wir das mal der Reihe nach auf. Der First Minister, also quasi Ministerpräsident Hamza Yousaf von der schottischen Nationalpartei, hat seinen Rücktritt angekündigt und konnte damit dann ein paar Tage später ein Misstrauensvotum gewinnen, was ja jetzt erstmal absurd klingt. Sven, fädel mal auseinander.
Ja, also alles begann, glaube ich, mit der Koalitionskrise. Also die SNP regiert jetzt gemeinsam mit den Grünen, die beide ja auch für die schottische Unabhängigkeit stehen und dieses Thema eint die beiden. Aber sie haben sich am Ende überworfen über die Frage, ob man die Klimaschutzziele in Schottland, ob man die verwässern darf, weil die SNP glaubte, dass 75% zu reduzieren an klimaschädlichen Stoffen, das ist nicht zu schaffen in den nächsten 6 Jahren. Das fanden die Grünen natürlich überhaupt nicht witzig und wollten dann quasi nochmal über die Koalition sprechen und dann wurden die beiden Minister aus dem Kabinett geworfen. Und dann war die Unterstützung dahin und dann blieb ihm nichts anderes übrig, als nach Gesprächen zu sagen, okay, ich kann hier nicht weiter regieren, auch nicht mit einer Minderheitsregierung, weil die Oppositionsparteien, die kriege ich auch nicht auf meine Seite gezogen. Und dann musste er zurücktreten. Und dann haben wir jetzt tatsächlich eine so instabile Situation mit der SNP, wie wir sie eigentlich seit Jahrzehnten nicht kennen, weil es ist ja jetzt innerhalb von 2 Jahren das zweite Mal, dass die SNP einen neuen Parteivorsitzenden oder eine neue Parteivorsitzende sucht und damit gleichzeitig auch natürlich die erste Ministerin oder den ersten Minister. Und was natürlich viele Leute dann auch immer wieder bewegt, ist die Frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit der schottischen Unabhängigkeit? Und ich glaube, seit Nicola Sturgeon, diese Galionsfigur der SNP, zurückgetreten ist, ist das weg von der Agenda und scheint so weit weg wie noch nie zuvor.
Du hast es beschrieben, die Koalition mit den Grünen ist zerbrochen und es gab dann ein Misstrauensvotum des Parlaments gegen Hamza Yousaf und dann konnte er aber doch die Grünen wieder dazu bewegen, mit der SNP zu stimmen, weil die Grünen im Moment auch kein Interesse daran haben, dass es Neuwahlen gibt, dass die Regierung zerfällt. Also wir gucken jetzt darauf, dass mit irgendwie Duldung der Grünen quasi die SNP erstmal weitermacht. Aber die SNP braucht einen neuen Vorsitzenden. Und da sind jetzt verschiedene Namen irgendwie im Spiel. Und das könnte entscheidend auch sein dafür, wie geeint oder wie zersplittert die Partei ist. Was haben wir da für Kandidaten?
Also da gibt es mit John Swinney einen Kandidaten, der ja auch jetzt angekündigt hat, dass er sich um den Parteivorsitz bewirbt. Der war sozusagen der Vize von Nicola Sturgeon und gilt als einer dadurch, dass er, der ist ja mit 15 schon in die Partei eingetreten, dass der in der Lage ist, diese Partei zu einen, dass er ein bisschen eine moderatere Politik macht, dass er auch wieder auf die Grünen zugehen kann, dass also diese Regierungskoalition auch weiter fortbestehen kann. Und dann gibt es aber auch Kräfte innerhalb der SNP, die deutlich konservativer sind. Es wird immer wieder auch nochmal der Name Kate Forbes gespielt. Die muss man einsortieren als sehr, sehr konservativ.
Sehr religiös.
Sehr auch, religiös, ne? Auch. Hat sehr, sehr konservative Vorstellungen. Hat aber vor 2 Jahren, als es ja schon mal quasi die Wahl zu einem neuen Vorsitzenden gab, sehr viele Mitglieder in der Partei hinter sich vereinen können, also hat auch eine gewisse Anerkennung. Daran erkennt man, dass diese Partei auch sehr zersplittert ist, viele Menschen unter einem Dach sind. Und ja, für den Fortbestand der SNP als die Partei, die wirklich sozusagen in Schottland eine feste Größe ist, die eigentlich immer mitspielt bei der Frage, ob sie die Regierungspartei stellt, die auch in der Frage schottische Unabhängigkeit nach vorne geht. Da ist, glaube ich, John Swinney einer, dem wird eher zugetraut, dass er das kann. Was spricht für Kate Forbes? Natürlich sagen jetzt viele, Nicola Sturgeon ist gescheitert. Sie musste zurücktreten. Sie ist verwickelt indirekt in einen Finanzskandal innerhalb der SNP, weil ihr Ehemann Wahlkampfgelder veruntreut haben soll. Da braucht es einen Neuanfang. Da können wir jetzt nicht sozusagen die Leute, die in ihrem Dunstkreis waren, wieder nach vorne bringen, sondern wir müssen einen Cut machen. Wir brauchen jemand Neues, jemand Frisches mit anderen Ideen. Und da wird man jetzt sehen, wer sich da durchsetzt. Und das wird dann sicherlich auch eine Richtungsentscheidung sein für die SNP.
Aber eigentlich ist es doch der lange Schatten der Unterhauswahl, oder? Der auch mit dafür verantwortlich ist. Wir sehen ja seit 2021, seit es die Koalition gibt zwischen SNP und Greens, dass in den Umfragewerten die SNP mit Labour quasi diametral auseinandergeht, nämlich die Umfragewerte immer weiter sinken, während Labour immer weiter hochgeht und die SNP einfach die Sorge hat, dass die Greens als recht progressive Ökopartei, sage ich mal in Anführungszeichen, einfach ein Klotz am Bein sind und noch mehr Wähler zu Labour hinziehen, was wiederum in Westminster bedeuten würde, dass die SNP Sitze verliert und an Bedeutung verliert und damit für ihr eigentliches Kernthema, nämlich die Unabhängigkeit, noch weniger Unterstützung hat. Und warum soll man die SNP dann eigentlich noch wählen? Und jetzt sieht man ja auch, stellt sie sich, glaube ich, die Frage, wer sind wir eigentlich? Jetzt brechen plötzlich all diese unterschiedlichen Lager hervor.
Das ist ja auch total interessant, wenn man sich die Geschichte der SNP mal anguckt. Du hast es schon angesprochen, Kate Forbes mit einem sehr religiösen Hintergrund. Und es gibt viele in der Partei, die auch aus dieser schottischen Freikirchenszene stammen. Das war eigentlich immer eine sehr konservative Partei, eine konservative Nationalpartei, die eigentlich eher mit den Tories um Stimmen konkurriert hat. Und dann kam Nicola Sturgeon und dann kam die Unabhängigkeitsbewegung und dann hat sich diese Partei plötzlich zu einer progressiven, in vielen auch, was gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibungsgesetzgebung und ähnliches angeht, fortschrittlichen Partei entwickelt, die Labour total das Wasser abgegraben hat und Labour konnte keinen Fuß mehr an den Boden kriegen, eigentlich auch in Schottland. Und dann ging das ja hin bis zu, ich habe es eben angesprochen, dieses Selbstbestimmungsgesetz, was eben die Regeln, was man erfüllt haben muss, um seine Geschlechtsselbstbeschreibung zu ändern, sehr runtergeschraubt hat. Mhm. Und ein zweites Gesetz, was eben auch noch aus dieser SNP kam, ist der Hate Crime Act, wo es darum geht, dass die Verfolgung von Hassrede so, sagen wir mal, vereinfacht wird, dass die Gegenseite sagt, dass das schränkt die freie Meinungsäußerung ein, weil Menschen für Dinge, die eigentlich man sagen müssen dürfte, schon belangt werden können. Und auch die Polizei sagt, also wir können das gar nicht alles nachverfolgen, was da jetzt strafbar geworden ist. Mhm. Und auch das spielt ja wieder in die Gender-Debatte, Stichwort die Schriftstellerin J.K. Rowling, die sehr kritisch ist gegenüber diesem Selbstbestimmungsgesetz und quasi auch schon gesagt hat, dann verhaftet mich doch, wenn ihr findet, dass ich das, was ich sage, nicht mehr sagen darf. Also von der konservativen Partei zu einer wahnsinnig progressiven Partei, die aber jetzt auch, also was die Spaltung dieser Partei eigentlich auch aufmacht mit den alten Mitgliedern, den neuen Mitgliedern. Und die Frage ist ja, ja, wohin führt die Partei dann? Also geht sie eher zurück zu ihren alten Wurzeln oder bleibt sie bei diesem sehr progressiven Kurs, um es mal so zu beschreiben?
Das ist ja immer ein Phänomen, wenn eine Partei eine Galionsfigur hat, die sozusagen diese Partei steuert und eine klare Richtung vorgibt, dann gehen ja diese Bereiche, wo eine Partei vielleicht nicht eine Partei ist, sondern wo es ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt, wo es unterschiedliche Lager gibt, die vielleicht auch sehr weit auseinander liegen. Da legt sich dann ja so eine Art von Film drüber. Das kommt dann erstmal nicht an die Oberfläche. Und Nicola Sturgeon hatte ja dieses Renommee und diese Persönlichkeit und vor allem mit dieser Unabhängigkeitsfrage hat sie ja eigentlich diese ganzen Themen, die die Partei spaltet, die hat sie ja an den Rand geschoben oder die hat sie abgedeckelt. Und seit sie weg ist, ist das weg. Dieser Film ist sozusagen, wurde weggeschoben und jetzt kommen diese ganzen anderen Kräfte nach vorne und erheben natürlich auch einen Anspruch daran zu sagen, wir wollen einen etwas anderen Kurs oder wir wollen auch, dass diese Themen jetzt irgendwie wichtig sind. Und da wird es tatsächlich spannend sein, wohin sich die SNP jetzt bewegt. Und Gabi, du warst ja auch gerade in Schottland, aber nicht mit einem politischen Thema, sondern du warst auf Spuren von Einhörnern?
Das ist korrekt. Ich war auf den Spuren von Einhörnern unterwegs. Und jetzt muss ich dazu sagen, Einhörner sind ja politischer, als man denkt. Also das Einhorn ist das schottische Nationalsymbol und steht eben auch heute noch neben dem englischen Löwen im Wappen von König Charles. Und es war James I. von Schottland, der wurde 18 Jahre in England gefangen gehalten, der dieses Einhorn als schottisches Symbol geprägt hat, als sein Markenzeichen. Und das hat er eben nicht zufällig gemacht, denn es handelt sich hier ja um ein dickköpfiges, robustes Tier, das unheimlich schwer zu fangen und zu zähmen ist, in Klammern, weil es nicht existiert. Ja, ja. Und darum war das schon ein gutes Branding, was sich James I. da gegeben hat. Und dann wurde das eben weitergezogen durch die schottischen Königshäuser. Einhörner an Palästen, Bauwerken. Auf Schritt und Tritt stolpert man darüber. Und ich war in Perth, wo im Perth Museum die erste Einhorn-Ausstellung Großbritanniens aufgebaut worden war. Und das war wahnsinnig interessant mit dem Kurator, der sagte, also diese ganzen Mythen über dieses Tier am Rande der europäischen Peripherie im Mittelalter, in früheren Jahrhunderten. Es gab Einhorn-Expeditionen in den Kongo, wo nie Europäer gewesen waren. Die kamen dann ohne Einhorn zurück. Aber was als Beweis für die Existenz von Einhörnern immer gesehen wurde, war, dass man Einhornhörner ja hatte. Mhm. Und das waren in Wirklichkeit die Spitzenzähne von Narwalen. Mhm. Und es gab einen lebhaften Handel im Mittelalter mit Narwanzahnpulver, das als Einhornpulver verkauft wurde. Dem Pulver wurde nachgesagt, dass es reinigt, dass es Gift, alle hatten ja Angst vor Vergiftungen im Mittelalter, Gift neutralisieren kann. Und zum Beispiel haben die auch einen Brief da im Museum von Mary Queen of Scots gefangen gehalten von ihrer Cousine Elisabeth I., die einen Brief an den französischen Botschafter geschrieben hat, dass sie dringend Einhornpulver braucht, um ihre Getränke damit neutralisieren zu können. Und dann auch diese ganzen Erzählungen, also um die religiöse Bedeutung, aber auch, wie kann man ein Einhorn zähmen? Nur Jungfrauen können Einhörner zähmen. Und dann gibt es halt diverse Abbildungen, wie dann da Jungfrauen Einhörner im Schoß haben. Und der Kurator sagt so, also wer dann dabei, wenn dieses phallische Symbol bei der Jungfrau im Schoß kuschelt, nichts Zweideutiges denkt, der ist ja selbst schuld. Und als ich dann sah, dass der Kurator hatte so lackierte Fingernägel und da wusste ich auch, dass die Geschichte des Einhorns nicht mit dem Mittelalter beendet sein würde, sondern die zweite Etage widmete sich dann dem popkulturellen Phänomen, einmal eben als lustiges Kuscheltier in kleinen Mädchenzimmern, aber natürlich eben auch als Symbol für die LGBTQ+-Gemeinde. Ja. Und da hatten sie ein paar Kunstwerke in Auftrag gegeben. die sich eben mit Repressionen gegen LGBTQ+ beschäftigen sollten. Und sie hatten ein trojanisches Einhorn, also so ein gezimmertes Pferd mit Einhorn, das sagen sollte, einerseits ist das ein Schutzraum für die, die eben auch aggressiv angegangen werden, nicht immer tun können, was sie wollen. An diesem Einhorn war dann auch noch eine interaktive Tafel angebracht. Queering the Map heißt das Projekt und da können auf der ganzen Welt Menschen anonym auf einer Internetseite Erlebnisse eintragen, die sie haben. Also zum Beispiel war da so ein Punkt in den schottischen Highlights, hier habe ich zum ersten Mal einen Mann geküsst. Also sowohl positive als auch negative Erlebnisse beim Coming Out oder bei dem, was sie so eben in dieser Welt erleben. Und dann sagte der Kurator, ja, hat natürlich Ärger gegeben, weil diese Map ist zu nah an der Kinderverkleidestube, wo die sich Einhörnkostüme anziehen können und es gab Kritik. Das muss man von Kindern fernhalten und das ist pfui und das kann man nicht zusammen auf einem Stockwerk darbieten. Also das war echt ein Erlebnis, diese ganzen Facetten des Einhorns und das sind immer diese schönen Sachen, da ruft dann ein Programm an, in diesem Fall war es SWR Kultur Matinee, die mich gebeten haben, die Geschichte mal zu erzählen und ab dem 6. Mai kann man auch in der ARD Audiothek oder bei SWR Kultur das Audio zum Einhorn finden.
Das ist schon schottisch, ne? So Wesen, die nicht existieren.
Ja.
Nessie zum Beispiel, die Einhörner, ne?
Wer weiß, ob Nessie nicht in Wirklichkeit ein Einhorn ist.
Das ist ein anderes Thema.
Das wir ein andermal behandeln, denn das war's auch schon wieder aus dem Haus am Midford Place. Sie können uns schreiben an podcast.london@ndr.de, so wie es Farfalla getan hat. Tschüss sagen.
Sven Lohmann.
Franziska Hoppen.
Und ich bin Gabi Biesinger. Tschüss.
Hallo, ich bin Udo Schmidt, Host von Zwischen Hamburg und Haiti. In dem Podcast nehme ich dich mit auf eine Reise an die unterschiedlichsten Orte dieser Welt, von den bunten Straßen Brasiliens zur ruhigen Natur Norwegens. Es geht um echte Geschichten, vor allem um die Menschen, die wir treffen, um einzigartige Erlebnisse, alltägliche Herausforderungen und das, was uns alle verbindet, die Liebe zum Reisen und das Interesse an anderen Kulturen. Na, neugierig geworden? Dann komm mit auf diese Reise. Zwischen Hamburg und Haiti findest du in der ARD Audiothek.